heute haben wir ein rahmenloses, kleines, schwarzes Objekt in der Hand und sobald wir es berühren, können wir uns überall in die Welt hinbewegen, mit jedem kommunizieren, alles speichern, alles aufnehmen, ohne Grenzen, also eine Unendlichkeit an Raum, Zeit und Möglichkeiten, die es öffnet.
The World in My Hand, the Exhibition Podcast.
Schwarz und makellos glänzt die Oberfläche des Smartphones im Ruhemodus. In diesem Zustand ein Spiegel der Umgebung, ein Black Mirror. Um dieses Fenster, diesen Spiegel, unseren Touchscreen, geht es in dieser Folge. Schnell nach der Vorstellung des ersten Smartphones avancierte die glänzende Oberfläche des Touchscreens zu einem Symbol für Fortschritt und Zukunft. Diejenigen, die sich ein Smartphone leisten konnten, kamen sich beim Scrollen anfangs vor wie in einem guten Science-Fiction-Film. Bis heute vermittelt der Touchscreen ein Gefühl von Modernität und Eleganz, während wir uns ganz easy durch eine digitale Landschaft aus Bildern, Texten, Videos und Apps, die unser Leben steuern, navigieren. Durch den Bildschirm tauchen wir in Echtzeit in eine andere Welt ein. Wir können mit Menschen auf der ganzen Welt kommunizieren, Landesgrenzen und Ozeane überwinden und rund um die Uhr nahezu überall auf der Welt live gehen. Und das mit den kleinsten Gesten. Mein Name ist Jaya Mirani und in diesem Podcast gehen wir begleitend zu der Ausstellung The World in My Hand, der Alexander Tutschek Stiftung, der Frage nach, wie das Smartphone unser Leben verändert hat. Unsere Beziehungen, unser Liebesleben und unsere Identität. Im Podcast möchte ich den Ursprüngen des Smartphones nachspüren. Was waren seine Anfänge, aber auch, wo kommen eigentlich die ganzen Materialien her, die in ihm stecken? Die 6 Folgen sind überall zu hören, wo es Podcasts gibt und können begleitend zur Ausstellung oder separat gehört werden. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende Oktober 2024 im Ausstellungsraum Blackbox in der Parkstadt Schwabing in München. In jeder Folge kommen verschiedene KünstlerInnen und ExpertInnen zu Wort, die sich mit dem Smartphone beschäftigen. Ständige BegleiterInnen unseres Podcasts sind Jörg Gabrecht und Katharina Wenkler, die die Ausstellung kuratiert haben. Was das Smartphone zu einem so besonderen, noch nie dagewesenen Werkzeug macht und warum ihn der Gegenstand so fasziniert, das hat Jörg Gabrecht mir erzählt.
Teilweise gibt es ja schon erste Regungen sozusagen, dass sich hinter dieser schwarzen Oberfläche etwas verbirgt, wie zum Beispiel eine Datumsanzeige oder eine Uhranzeige. Das heißt, es läuft ja irgendwas ab, obwohl ich dieses Smartphone noch gar nicht aktiviert habe. Und dass ich dieses Objekt anfassen muss, um es zum Leben zu erwecken. Und dadurch diese opake schwarze Fläche ja transparent wird und sich wie ein Fenster in eine andere Welt öffnet. Das war ja früher ein ganz klassisches beschreibendes Mittel, was ein Gemälde eigentlich ist. Es ist ein Fenster in eine andere Welt, wenn es da an der Wand hängt und im goldenen Rahmen sitzt. Heute haben wir ein rahmenloses, kleines, schwarzes Objekt in der Hand und sobald wir es berühren, können wir in verschiedenste Sphären außerhalb unserer bekannten Schwerkraft und Zeitgebundenheit uns überall in die Welt hinbewegen, mit jedem kommunizieren, alles speichern, alles aufnehmen, ohne Grenzen, also eine trotz der begrenzten Dimension des Objektes eine Unendlichkeit an Raum, Zeit und Möglichkeiten, die es öffnet. Und das passiert eben alles an dieser Oberfläche, an diesem Touchscreen. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, dass wir ja nie die Welt dahinter anders wahrnehmen können als durch unsere Augen. Da sind wir dann also wieder beim Sehen und wir können sie weder riechen, wir können sie nicht spüren. Also wir haben keine Temperaturen oder ja, Dinge, die uns in einem Raum verorten, ist also eine rein gedankliche Unendlichkeit, die sich da eröffnet. Und das finde ich auch immer spannend, dass wir den Touchscreen in seiner realen Größe zeigen und sich danach diese Grenzen auflösen. Deswegen hat interessanterweise das Smartphone auch keinen Rand, keinen Rahmen, damit es immer größer erscheint als dieses kleine, in der Hand gehaltene Objekt.
Wie bei einem Fenster liegt eine Glasscheibe zwischen dieser digitalen Welt und uns, zwischen dem Finger und der Technik des Touchscreens. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit diesem Glas kommt von Christoph Zeller und Ingrid Moyer. Christoph Zeller kommt aus Berlin, Ingrid Moyer aus Mexico City. Gemeinsam arbeiten die beiden ArchitektInnen mit ihrem Architekturbüro Zeller und Moyer seit vielen Jahren an den Grenzen von Architektur, Kunst und Design und decken so auch ein breites Spektrum an Projekten ab, die vom Objektdesign bis hin zu Gebäudekomplexen reichen. Für die Installation Mirage, was Luftspiegelung bedeutet, haben sie mit der schottischen Künstlerin Katie Patterson zusammengearbeitet, die sich mit Themen der Ökologie, Geologie und Kosmologie beschäftigt. Mirage ist ein Zaun, der aus mehr als 400 Glassäulen besteht, die aus massivem Glas gegossen sind und in verschiedenen Grünen und Blautönen schimmern. Die unterschiedlichen Farben ergeben sich aus dem jeweiligen Sand, der für das Projekt unter Aufsicht der UNESCO in 70 Wüsten weltweit gesammelt wurde. In der Ausstellung in München zeigen die beiden nun Teile dieser Arbeit. Zu sehen sind Scheiben der dicken Glassäulen, die in einem Farbverlauf auf dem Boden zu einer langen Säule arrangiert sind. Christoph Zeller erzählt.
Also die Arbeit, die jetzt auf dem Boden liegt, sind ja 70 verschiedene einzelne Glasscheiben, die genau diese 70 Wüsten darstellen. Also jede Scheibe ist eigentlich eine Wüste. Und man sieht da eigentlich sehr schön, wie die verschiedenen Wüsten eben in verschiedenen Farben resultieren. Und insofern ist es eine komprimierte Version dieser Installation in Cupertino. Und es wird ja auch zu dieser einen großen Glassäule sozusagen arrangiert. Also es verweist auch auf die Installation dort vor Ort. Wir können sie natürlich nicht vertikal stellen, weil es einzelne Elemente sind. Die müsste man zusammenkleben, das ist nicht die Idee. Es ist eher eine Art archivhafte Nebeneinanderstellung der verschiedenen Gläser. Eigentlich ja wie so eine Essenz der Installation dort vor Ort. Ist eigenständig oder wird eigenständig, dadurch, dass man sie eben so arrangiert. Die einzelnen Farben ergeben sich eben aus der chemischen Zusammensetzung der verschiedenen Wüstensande. Da ist keinerlei Pigment oder so hinzugefügt. Das ist eine direkte Auswirkung der Zusammensetzung. Da gibt es eben bei manchen mehr Eisen oder bei mehr Kupfer und so weiter. Dann wird es eben etwas grüner, wenn da mehr Eisen drin ist, oder transparent, je nachdem, wie die Zusammensetzung ist. Und diese Farben kann man dort vor Ort sehen. Was wir sehr schön finden, ist, dass es eben diese Variationen der Farbe gibt, was wir jetzt in so Farbverläufen arrangiert haben. Während des Prozesses kam natürlich jedes Mal eine andere Farbe raus und wir wussten nicht, was passiert. Ist es transparent, ist es dunkelgrün, ist es blau, aquamarin, was ist es?
Doch was war die Idee hinter Mirage und der Zusammenarbeit mit Katie Patterson?
Und sie hatte die Initialidee, mit Wüstensanden zu arbeiten und die indirekt zu benutzen, um die Geschichte der Welt zu erzählen, was ein sehr schöner poetischer Ansatz ist, finde ich. Und wir benutzen die Wüstensande, um einen Raum zu kreieren. Gleichzeitig erzählen wir natürlich die Geschichte der Welt indirekt. Und das ist sehr abstrakt. Man guckt auf ein Glas. Das Glas hat verschiedenste Eigenschaften und verschiedenste Farben und steht da ganz selbstverständlich für sich selbst auch. Aber man kann eben, wenn man eintaucht in die Geschichte, so dekodieren und sagen, okay, diese Stele ist eigentlich auf Basis von der kalifornischen Wüste oder das White Sands irgendwie in New Mexico oder das die afrikanische Wüste in Namibia und so weiter. Das ist ja die ganze Welt vertreten. Und es ist so eine Parallelgeschichte, die da erzählt wird über das Glas.
70 Wüsten aus der ganzen Welt, aus denen Teile in München gezeigt werden. Sand ist das Ursprungsmaterial für diese Arbeit Mirage. Und Sand ist auch das Ursprungsmaterial für die Glasbestandteile unseres Smartphones.
Ein Smartphone hat ja die Glasscheibe sozusagen als Medium, um sozusagen in die Welt sich zu verbinden. Und was wir hier haben, ist ja dieses rohe Material. Also eigentlich kann man das wie so eine Art Rohmaterial sich vorstellen, weil dieses technische Glas basiert ja letztlich auch auf einem Silikat oder auf verschiedenen chemischen Zusammensetzungen, die sich eben auch in Wüsten wiederfinden. Und das ursprüngliche, also das natürliche Glas hat man in Wüsten übrigens gefunden. Also das erste Glas der Welt sozusagen ist über Blitzeinschläge im Wüstensand entstanden. Und da gibt es wie so kleine Steine, das sind aber keine Steine, das ist eben Glas. Und durch diese Hitzeentwicklung und den Sand gab es dann sozusagen ein Gussglas, wenn man so will. Ja. Und da gibt es wenige Funde, die findet man natürlich nicht, weil das ist ja wie eine Nadel im Heuhaufen oder eben wie ein kleines Stück Glas in der Wüste. Aber es gibt so ein paar Funde. Und so ist unser Glas eigentlich dieses Rohmaterial. Und so ist es vielleicht zu verstehen als Anfang von einer ganz langen Evolution des Glases.
Das Glas im Smartphone ist technologisch so verfeinert, dass wir es eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen. Entweder ist da dieser Black Mirror oder, wenn das Handy entsperrt ist, ein Display, das eine Vielzahl virtueller Tasten und Apps anzeigt. Wie es zu diesem hochentwickelten Glas kam und welche Form von Glas für Mirage verwendet wurde, erzählt Christoph Zeller.
Und was wir dort machen, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Glastechnologie in einem iPhone zum Beispiel macht. Was wir hier machen, ist, wir gehen zurück richtig zu den Anfängen der Glasfertigung. Das ist ein Gussglas. Also man kennt ja vielleicht noch aus so mittelalterlichen Kirchenfenstern so diese gegossenen Gläser, die oft so rund sind. Und man sieht richtig, also das Glas wie ein Tropfen oder wie so eine Flüssigkeit noch. Und das ist hier auch erfahrbar. Also das Glas ist eben massiv. Es sind keine Röhren, die innen hohl sind, sondern es sind 15 Zentimeter massives Glas, was auch auf eine Art eine technische Herausforderung nochmal war, kurioserweise, weil die Fertigungsmethoden natürlich überhaupt nicht in Richtung Gussglas gehen heutzutage. Es geht alles in Richtung Floatglas, in diese super präzisen, flachen Gläser. Und Glas will natürlich gar nicht sichtbar sein. Also in einem Fenster nicht. Es war ja eine Errungenschaft sozusagen von diesen schlierigen Gläsern, die man früher vielleicht manchmal noch hatte, hin zu diesem perfekten Fensterglas, wo, wenn das geputzt ist, man sieht gar nicht, dass da Glas ist. Ne? Und bis hin zu den gerahmten Gläsern, die ja dann auch so entspiegelt sind und so. Also da wird es wirklich total immateriell. Und ein iPhone ist natürlich auch nichts anderes. Ja? Also das Glas an sich wird ja nicht wahrgenommen, sondern nur, was das Glas sozusagen zeigt durch die Transparenz oder was sichtbar wird sozusagen hinter dem Glas.
In der Welt des Smartphones ist das Glas also deutlich mehr als nur ein einzigartiges Material. Es legt die Grenzen zwischen unserer realen, physischen und digitalen Welt fest, schafft aber auch die Brücke zwischen den beiden. Glas repräsentiert vollständige Transparenz, die es ermöglicht, Zugang zu einer virtuellen Welt zu erhalten, uns gleichzeitig aber auch von dieser trennt und vermeintlich schützt vor der Elektronik dahinter. Durch die Technologie des Touchscreens können wir aber gleichzeitig auch mit dieser digitalen Realität buchstäblich in Berührung kommen. Der Begriff des Black Mirrors ist daher auch so treffend, weil das Glas im Smartphone also deutlich komplexer und ambivalenter ist als beispielsweise in einem Fenster. Das Smartphone hat deutliche technologische Innovationen in der Glasproduktion hervorgebracht. Nicht nur sehen wir eine glatte, transparente Oberfläche, auch wenn wir mit dem Finger sanft über das Smartphone streichen, fühlen wir keine Unebenheiten. Dabei nehmen wir unser Handy täglich unzählige Male in die Hand und navigieren uns durch Apps und Nachrichten allein durch eine leichte Berührung mit den Fingern. Wir schreiben in wahnsinniger Geschwindigkeit Nachrichten, swipen ganz selbstverständlich über den Bildschirm oder drücken den Fotoauslöser. So beschreibt Kuratorin Katharina Wenkler die Erfindung des Touchscreens als Geburtsstunde des Smartphones.
Mit der Einführung des Touchscreens kamen dann tatsächlich eben die Smartphones zur Welt, sag ich mal. Und dadurch, dass man das Smartphone mit dem Finger bedienen kann über das Touchscreen, erzeugt es eine ganz innige Beziehung zum Handy. Es hat auch eine gewisse Zärtlichkeit, wenn man über das Smartphone swiped und streicht und zoomt. Man muss es eben nicht mit einem Stift bedienen oder nicht über Tasten, sondern halt direkt intuitiv mit dem Finger auf dem Bildschirm.
Der Touchscreen schafft mit unseren Berührungen eine beinahe intime Nähe zwischen uns und der anderen digitalen Welt. Diese fast schon zärtliche Bedienung verleiht dem Smartphone eine persönliche Note, die über seine rein funktionale Bedeutung hinausgeht. Denn mit unseren Berührungen navigieren wir nicht nur durch die digitale Welt, sondern drücken auch Emotionen und Intentionen aus. Durch das Streichen über den Bildschirm können wir Inhalte erkunden, durch Fotos blättern und mit virtuellen Objekten interagieren. Das Tippen, das Swipen auf dem Bildschirm werden zu intuitiven Handlungen, die uns eine direkte Kontrolle über unsere Technologie geben. Auch die amerikanische Künstlerin Julia Chamberlain setzt sich mit dieser haptischen Erfahrung auseinander. Ihre Kunst ist inspiriert von den physikalischen Eigenschaften des Lichts, das durch Glas dringt, und von der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. In der Ausstellung zeigt sie die Werke Voicemail, Calendar und Map aus ihrer Serie Touch Archive, auf der sie die unsichtbaren Berührungen auf dem Touchscreen beim Verwenden dieser Apps sichtbar macht. Auf den Bildern sieht man die schwarze Oberfläche eines Smartphones. Darauf sind ihre Fingerabdrücke in weiß in unterschiedlichen Anordnungen festgehalten. Mal einzelne, klar erkennbare Abdrücke nebeneinander, mal komplett verwischt.
All of the applications on your phone, like they seem like something that's really permanent. Maybe you have your habits.
Alle Anwendungen auf deinem Telefon wirken wie etwas, was dauerhaft ist. Du entwickelst schnell Gewohnheiten, welche App an welchem Ort liegt, wie du mit Menschen interagierst, wie du Dinge auf eine bestimmte Weise tust. Es ist fast so, als würdest du dir auf deinem Smartphone deine eigene kleine Umgebung schaffen. Und gleichzeitig ist es aber zeitlich begrenzt. Dinge außerhalb deiner Kontrolle können sich jederzeit ändern. Das hat mich interessiert, dass es scheinbar keinerlei Aufzeichnungen oder Spuren von dem Ding gibt, das ich jeden Tag benutze. Ich habe über die Vergänglichkeit dieser Technologie nachgedacht. Mir ging es also um etwas wie eine persönliche Geschichte der Apps, die ich früher benutzt habe. Und von diesen verschiedenen Apps benutze ich einige davon immer noch. Aber die Benutzeroberfläche sieht inzwischen völlig anders aus. Oder das Design des Telefons hat sich geändert, so dass du inzwischen anders damit interagierst.
Habt ihr schon einmal bewusst darauf geachtet, wie ihr euer Smartphone und den Touchscreen berührt? Wahrscheinlich hängt es von eurer aktuellen emotionalen Verfassung ab. Mal hastig und in Eile, vielleicht sogar aggressiv, mal leicht und träge. Wie individuell unsere Berührungen mit dem Smartphone sind, auch davon erzählt Julia Chamberlain in ihrer Arbeit.
Die Arbeit bringt die tatsächlichen menschlichen Spuren zusammen, die davon erzählen, wie ich den Bildschirm des Telefons berührt habe. Es entsteht also eine Art Karte oder Aufzeichnung davon, wie dieses Telefon von mir berührt wurde. Also über die Anwendungen hinaus ist meine Arbeit also auch eine Dokumentation der Art und Weise, wie ich persönlich meinen Bildschirm berühre. Eine Art und Weise, die sich von der eines jeden anderen unterscheidet und auch von einem anderen Zeitpunkt, zu dem das Telefon ein anderes Design gehabt hätte. Und wenn man über die Arbeit nachdenkt, dann geht es hier sowohl um eine Dokumentation der Interaktion meines Körpers mit der Welt, als auch um eine Dokumentation der Benutzeroberflächen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. Zum Beispiel in dem Foto des Bildschirms. Nachdem ich eine Sprachnachricht angehört hatte, wurde das Telefon an die linke Seite meines Gesichts gehalten. So halte ich das Telefon, obwohl ich keine Linkshänderin bin, weil ich auf dem rechten Ohr nicht so gut hören kann. Und genau diese Art und Weise, das Telefon zu halten, hinterlässt eine sehr individuelle Spur. Und so verweisen diese Spuren auch auf die Unterschiedlichkeiten unserer Körper, die eben nicht proportional und symmetrisch sind, sodass in kleinsten Unterschieden im Ergebnis der Spuren doch große Differenzen liegen.
Can make a big difference. Rund 88 Mal am Tag entsperren wir im Durchschnitt unser Handy. Vom Aufstehen am Morgen bis zum Weckerstellen am Abend. Und jedes Mal hinterlassen wir durch unsere Berührungen Spuren auf dem Touchscreen. Touch Archive ist ein digitales Tagebuch dieser Interaktionen, erklärt Julia Chamberlain.
These are the types of mark-making that people don't really respect.
Diese Spuren sind Markierungen, die die meisten Menschen nicht wirklich als solche erkennen und respektieren. Als ich gestern einer Kollegin das Werk beschrieb, war ihre erste Reaktion so etwas wie "Igitt, ich möchte keine verschmierten Fingerabdrücke sehen." Aber genau das ist es doch. Es sieht eklig aus. Und wir wünschen uns, dass diese Spuren eigentlich nicht existieren. Diese Smartphones haben oleophobe Beschichtungen, die versuchen, die Öle von unserer Haut und Wassertropfen und alles andere abzuweisen, was uns beim Interagieren mit diesem Bildschirm stören könnte. Aber ich liebe es, dass trotz dieser technologischen Bestrebungen unsere Bildschirme immer noch vom echten Leben gezeichnet sind, egal wie perfekt das Design jedes iPhones ist. Und ich weiß, dass sie versuchen, immer mehr Teil von diesem monolithischen, unsichtbaren Material zu werden. Es ist so, als würde das Design im Laufe der Zeit versuchen, selbst hinter einem nahezu perfekten Spiegel zu verschwinden. Es soll immer weniger Erhebungen geben, der Home-Button verschwindet zugunsten einer immer größeren Fläche, auf der wir swipen können.
The deletion of the home button in favor of these sort of swiping gestures that you leave.
Diese Bewegungen und Gesten dienen aber auch der Steuerung und Kontrolle. Die Berührung des Smartphones ist also auch eine Art Imperativ, eine Anweisung, auf bestimmte Weise mit der digitalen Welt zu interagieren.
The way I'm kind of thinking about it is that smartphones have brought about the
Ich denke darüber nach, dass Smartphones die Erfindung dieser Gesten mit sich gebracht haben. Das ist wirklich eine ganz neue Art der Interaktion mit Technologie und Geräten als in der Vergangenheit. Damals gab es noch physische Tasten, mit denen wir interagiert haben. Aber das Smartphone ist nicht nur ein vollständig variabler Bildschirm, auf dem du unbegrenzte Raster von Tasten haben kannst. Mich interessiert auch die Palette an neuen Interaktionen und Gesten, die es hervorgebracht hat. Das Wischen, zusammenziehen oder zoomen, das in meiner Arbeit ja auch exemplarisch dargestellt wird. Das sind neue Arten der Interaktion mit der Welt, in die wir gerade erst einsteigen. Und es gibt auch neue Möglichkeiten, wie unsere Hände mit Technologie interagieren können, jenseits davon. Gerade die neueste Ankündigung, die VR-Brille Apple Vision Pro zeigt, dass Leute sogar noch mehr neue Gesten mit ihren Händen erfinden, um physisch mit einem Computerbildschirm zu interagieren. Also ja, Vision als etwas Neues hat die physische Home-Taste auf dem iPhone ersetzt. Und auf eine Art ist das Vision auch eine Geste, die stellvertretend belegt, wie Smartphones wirklich alles beschleunigt haben.
Swiping is a gesture of how smartphones have kind of sped everything up.
Seit der Mensch mit dem Smartphone lebt und arbeitet, hat er sich also neue Gesten angeeignet. Swipen, Zoomen, Pinchen und Tappen sind zu alltäglichen Bewegungen geworden, die uns ermöglichen, nahtlos durch die digitale Welt zu navigieren und Inhalte intuitiv zu steuern. Und das schon bei kleinen Kindern. Die kann man zum Beispiel dabei beobachten, wie sie zielsicher eine Oberfläche, die gar kein Smartphone ist, versuchen, mit diesen Gesten zu bedienen. Sämtliche Berührungen und Bewegungen auf den Displays unserer Smartphones werden vom Touchscreen erfasst und verarbeitet. Selbst die unabsichtlichen. Wer schon mal einen Pocket Call erhalten oder aus Versehen durch einen Doppelklick das Bild eines Ex geliked hat, weiß, wovon ich spreche. Aber wie kann diese Glasplatte all unsere Berührungen erfassen und in einen bestimmten Vorgang umwandeln? Wie funktioniert so ein Touchscreen eigentlich? Wichtig ist, es gibt verschiedene Arten des Touchscreens, die jedoch alle mehr oder weniger demselben Prinzip folgen. Es gibt einen Bildschirm, der genau das Bild erzeugt, was ihr auf eurem Smartphone seht, das sogenannte Interface. Was der Finger aber eigentlich berührt, ist eine transparente Glasschicht über dem Bildschirm. Wenn ihr auf das Symbol einer App klickt, drückt ihr also auf eine ganz bestimmte Stelle einer sehr berührungsempfindlichen Glasplatte über dem Bildschirm. Und wie empfindet diese Glasplatte unsere Berührungen? Bei den neuen Smartphones ist auf einer transparenten und stromleitenden Schicht aus Metalloxid an den vier Ecken des Handys elektrische Spannung angelegt. Dadurch ist die Oberfläche gleichmäßig elektrisch geladen. Wenn ihr nun mit dem Finger den Bildschirm berührt, entsteht eine Art Ladungsloch, das von den Ecken des Bildschirms mit neuer Ladung aufgefüllt wird. Also je nachdem, an welcher Position ihr euren Finger auflegt, bekommen die vier Ecken das unterschiedlich stark zu spüren. Und der interne Rechner rechnet dann aus, wo genau sich der Finger befindet. Jede Berührung des Touchscreens setzt also eine ziemlich komplizierte Reaktionskette in Gang. Die Perfektion des kleinen Schwarzen hat allerdings seinen Preis und kann auch zum Problem werden. Frühere Handys mit physischen Tasten boten uns einen Hinweis darauf, wo sich genau unser Finger befand. Ohne hinzusehen ist es daher schwierig, das Smartphone zu bedienen, da wir nicht genau wissen, wo unser Finger auf dem Bildschirm genau ist. Gerade für Sehbehinderte sind diese tastaturlosen Maschinen daher eher ein Problem. Auf der glatten Oberfläche der Bildschirme können sie sich nur mühsam zurechtfinden. Künstlerin Julia Chamberlain denkt da zum Beispiel an das BlackBerry zurück, das mit seinen vielen Tasten ziemlich das Gegenteil des heutigen Smartphones war.
Niemand braucht mehr einen Musikplayer oder eine Kamera oder einen Kalender oder so etwas wie eine Uhr oder irgendwas davon. Und das liegt an dieser Vielseitigkeit des Geräts. Aber gleichzeitig kann diese Vielseitigkeit auch seinen Untergang bedeuten. Der Versuch, das Telefon zu diesem vollkommenen Objekt zu machen, mit einer vollständig glatten und glänzenden, spiegelnden Oberfläche, macht es eigentlich auch unmöglich, sowohl schnell als auch präzise auf seiner virtuellen Tastatur zu tippen. Dein Körper kann sich nicht orientieren, wo die Tasten auf dem Handybildschirm sind. Denn wir verlassen uns normalerweise auf taktile Hinweise in der physischen Welt, wie etwa die zur Orientierung angegebenen leichten Erhebungen auf der F- und J-Taste deiner Tastatur, die uns dabei hilft, zu tippen, ohne hinsehen zu müssen. Beim Smartphone fehlen diese Hinweise. Hier steht das perfekte Design im Vordergrund. Ich fand es faszinierend, dass Kim Kardashian sich einen Vorrat an BlackBerries kaufte, bevor ihre Produktion gestoppt wurde. Obwohl zu diesem Zeitpunkt das iPhone schon sehr beliebt war und Instagram gerade populär wurde, In einem Interview sagte sie, dass es am Keyboard liege. Und auch ich erinnere mich gerne an mein BlackBerry zurück, mit dem man tatsächlich besser interagieren konnte, gerade weil es kein perfekter Block war. Und bis heute erweisen sich physische Tasten durchaus als sicherer in bestimmten Situationen, in denen Sicherheit wichtig ist. Zum Beispiel müssen einzelne Befehle in Autos immer noch durch physische Tasten und nicht über reine Touchscreens ausgeübt werden, um bestimmte Sicherheitszertifizierungen zu erhalten.
Physical button controls in order to get top safety certification and not just pure touchscreens.
Obwohl ich auch ein Smartphone besitze, denke ich manchmal nostalgisch an die Zeiten der Tastenhandys zurück. Auch wenn es oft ganz schön mühsam war, die richtigen Buchstaben zu erwischen, bei den Handys, wo es für drei Buchstaben nur eine Taste gab. Der Touchscreen mit seinem transparenten Glas ist einer der definierenden Features des Smartphones. Man könnte sagen, er hat unser Leben verändert. Er öffnete den Zugang zu einer Welt, die uns so vorher nicht zugänglich war. Das Smartphone reagiert auf uns, es sieht und erkennt uns, ähnlich wie ein technischer Spiegel. Wenn das Display inaktiv und damit dunkel ist, sehen wir uns selbst und können unsere Fingerabdrücke erkennen. Wenn das Display wiederum aktiv ist, spiegelt sich unser ganzes Leben in diesem Black Mirror. Denn alles, was in der realen Welt stattfindet, spiegelt sich auf irgendeine Weise auch in der hinter dem Glas liegenden Welt. Dazu zählen auch Kontakte und Beziehungen. Und genau darüber, wie das Smartphone unsere Vorstellungen von Liebe, Beziehungen und Romantik beeinflusst hat, sprechen wir in der nächsten Folge. The World in My Hand ist ein Podcast der Alexander Tutschek Stiftung, begleitend zur gleichnamigen Ausstellung. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende Oktober 2024 im Ausstellungsraum Blackbox in der Parkstadt Schwabing in München. Wer mehr über Design, Smartphone-Daumen oder Rohstoffe im Handy lesen will, kann das in der Ausstellungspublikation Telefonbuch. Darin gibt es 8 Essays zum Smartphone. Die Alexander Tutschek Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München, die zeitgenössische Kunst und Wissenschaft fördert. Alle 6 Folgen dieses Podcasts sind überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Besprochen habe ich für diese Folge mit Jörg Gabrecht, Christoph Zeller, Katharina Wenkler und Julia Chamberlain. Mein Name ist Jaya Mirani.